Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Episode 82. 82 ist es, ja. Der literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet und diesmal haben wir keinen Mord an Bord, so wie beim letzten Mal, sondern einen unserer Lieblingsgäste, würde ich mal sagen. Aber erstmal, hallo lieber Christian, bist du da?
Jawohl, ich befinde mich hier in Berlin am Start und halte ausnahmsweise mal meine Klappe. Ja, das weil ist ich ja heute wieder sowieso nur mit einem halben Gehirn anwesend bin. Also vielleicht klappt es tatsächlich diesmal, dass ihr mehr Redeanteil bekommt.
Also wir werden es sehen und ich rechne nicht damit. Aber wir haben heute mit in unseren Ohren die liebe Tamara Leonhardt. Du warst, glaube ich, unser allererster Gast auch. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo, ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Und das ist ja fast ein Zeichen, Folge 82, mein Jahrgang.
Ach, siehste.
Ach, du junges Ding, du.
Unglaublich. Ja, jetzt sind wir alt, wir können gehen, oder?
Ja, wir können gehen.
Jahrgang jetzt 82. Wir nehmen hier die Jungen.
Ja, die ganz Jungen.
Ja, ist ja schön, sowas mal zu hören, wenn man gerade 40 geworden ist.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Jahrgang 71 und über den Herrn Raabe wollen wir gar nicht reden. Der ist ja
noch in den 60ern geboren damals. Ja,
mir nicht. Ihr musstet barfuß 8 Kilometer im Winter zur Schule laufen, stimmt's?
Ich musste ganz alleine ins Restaurant gehen, weil meine Eltern arbeiten waren. Na gut, ja.
Okay, das war was Neues, das habe ich noch nicht gehört. Naja,
doch, habe ich aber
echt?
Ja.
Du warst allein im Restaurant, weil deine Eltern arbeiten waren?
Kann ich euch ja noch erzählen, wenn ihr möchtet, aber nicht sofort sein.
Ja, bitte, nee, nicht sofort. Wir wollen erstmal hier versuchen, den Anschein von Seriosität vorzugeben. Gelingt uns ja sowieso nicht immer, aber wir haben, Tamara, als du das erste Mal bei uns warst, da warst du ja nicht, warst du nicht alleine hier, sondern mit der lieben Vera. Und heute bist du nicht nur in deiner Funktion als Autorin und als Podcast-Kollegin hier, sondern vor allen Dingen in deiner Funktion als erster Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes, weil wir wollen heute mal über diesen wunderbaren Verband sprechen.
Ich werde mich bemühen, dem gerecht zu werden.
Das schaffst du, da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Für die Zuhörer oder Zuhörenden, die vielleicht gar nicht wissen, was der Self-Publisher-Verband ist und was er so macht, magst du vielleicht mal kurz erzählen, was so die Funktion ist und seit wann es den Verband gibt und so weiter?
Ja, der Self-Publisher-Verband ist die Interessenvertretung für verlagsunabhängig publizierende Autoren und Autorinnen im deutschsprachigen Raum. Und ja, wir haben im Grunde zwei Hauptanliegen. Das eine ist eben, unseren Mitgliedern Unterstützung zu bieten bei ihrer Arbeit. Sprich, wir bieten Weiterbildungen an. Es gibt sowas wie eine juristische Erstberatung. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich zu vernetzen, Vergünstigungen bei allen möglichen Anbietern etc. Und die andere Seite ist sozusagen, dass wir die Stimme erheben möchten am Markt an Stellen, wo Self-Publisher vielleicht noch nicht ganz so gehört werden oder willkommen sind, wobei das Gott sei Dank immer weniger wird, und da einfach ja gemeinsam mit einer Stimme zeigen möchten, dass Self-Publishing durchaus ernst zu nehmen ist. Inzwischen ist es, glaube ich, bei den meisten auch angekommen, dass es sehr, sehr professionelle Self-Publishing-Bücher gibt und dass die anderen Ausreißer tatsächlich die Ausnahme sind. Und genau, das ist so unsere Haupttätigkeit. Den Verband gibt es jetzt seit 2015, also noch gar nicht so lange. Und ja, vergangenes Jahr im Dezember haben wir unser 1000. Mitglied begrüßt.
Wow.
Ich würde jetzt gerne Applaus einspielen, aber blöderweise
hast du dein Soundboard nicht dabei?
Hat sich das Soundboard hier insofern verabschiedet, dass ich nur so ein paar kleine Dinger, die ich mir vor heute reingezogen habe, abspielen kann. Und da ist maximal das dabei.
Na, das geht doch auch.
Ja, also 1000 Mitglieder ist ja wirklich schon, das ist ja schon beachtlich. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich dazu gekommen bin. Das kann etwa 2015 schon oder 2016. Hm. Jedenfalls habe ich Mitgliedsnummer 126.
Also oh, du bist schon, ja sogar noch früher als ja. ich drin.
Ja, ja, was hast du für eine?
149.
Ah, siehst du, da bist du schon wieder die Jüngste. Ich habe 300, ich weiß nicht wie viel. Aber ich glaube, ich bin 2017 oder Anfang 18 beigetreten.
Ja, ich meine, gut, bei mir war das eigentlich mehr oder weniger klar, dass ich da reingehen werde, weil ich ja selbst schon vorher sowas versucht habe, damit aber grandios gescheitert bin. Und nicht nur ich alleine, sondern eben auch natürlich genügend Leute, um einen Verein zu gründen. Aber ja, da haben sich dann blöderweise die paar Leute so untereinander bekriegt, sodass wir nun gar nichts an den Start gebracht haben. Hm. Und als dann Matthias Matting irgendwann mal habe ich ihn in Frankfurt getroffen und dann hat er eben mir erzählt, dass er da ja den Verband irgendwie an den Start bringen will. Da habe ich mir gesagt, okay, dann gehst du da rein, weil das ist wichtig.
Ja, ja, absolut. Also ich habe es auch bis heute, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt im Vorstand gelandet bin, sondern ich bin noch bis heute überzeugtes Mitglied, weil es einfach gut ist, sich zu vernetzen und weil es auch einfach gut ist, gemeinsam irgendwo aufzutreten. Also es gibt eben immer noch Punkte, wo Dinge geändert werden müssen und es ist einfach was anderes, wenn du wir kratzen jetzt schon fast an den 1200 Mitgliedern, wenn du mit so einer Menge im Rücken sagst, können wir da mal bitte drüber sprechen, ist es was anderes, als wenn man alleine ist oder mit ein, zwei Leuten sich zusammentut.
Ja, yep, genau.
Ja, das gilt ja im Grunde für alle Dinge des Lebens, aber ich finde auch, dass wir Self-Publisherinnen und Self-Publisher ja, es uns auch wert sein sollten. Ich meine, wir sind eine sehr heterogene Masse, das muss man jetzt auch mal sagen und man kann wahrscheinlich niemanden über einen Kamm scheren. Aber so dieses grundlegende Interesse daran, wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden und eine Stimme zu haben, finde ich, das ist wirklich so das vereinende Element und das kann man gar nicht hoch genug hängen. Ich gebe zu, ich bin ja nicht besonders aktiv im Verband, eher so meistens, wie ich auch im Fitnessstudio aktiv bin, so als Fördermitglied. Aber ich finde so diese Möglichkeit einfach, also so zumindest die theoretische Möglichkeit, Ansprechpartner zu haben. Und ich kenne natürlich jetzt auch sehr viele Menschen, die im Verband auch sind und da frage ich im Zweifel einfach mal so auf dem informellen Wege nach. Aber ich finde zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe total gut, weil man da einfach auch ganz unkompliziert mal auch blöde Fragen stellen kann, ja, also ohne dass man gleich irgendwie so das große Abwatschen kriegt, sondern wenn man halt mal irgendwie gerade so auch einen Knoten im Kopf hat und man irgendwie völlig vor der Wand steht, kann man dann auch mal ein bisschen dumme Fragen stellen, ohne dass man gleich völlig abgekanzelt wird. Also man muss schon ein bisschen dickes Fell.
Ja. Auf der einen Seite hast du eben dadurch so einen direkteren Zugang einfach zu allen möglichen Leuten, an die du vielleicht sonst auch gar nicht so rankommen würdest. Mhm. Und an der Stelle finde ich tatsächlich auch diese Heterogenität sehr spannend, weil wenn du dann eine Frage stellst und jemand mit einem ganz anderen Blick, vielleicht sogar du fragst was als Romanautorin und es antwortet ein Sachbuchautor oder wie auch immer, du bist Anfängerin und jemand hat schon erfolgreich 20 Bücher veröffentlicht und lebt davon, wie auch immer. Diese Unterschiedlichkeit, die bringt ja auch ganz neue Blickwinkel mit rein und das finde ich sehr, sehr spannend.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, ich finde das auch spannend, weil wirklich ganz aufregende Menschen auch dabei sind und die von den unterschiedlichsten Ecken herkommen. Ich meine, Matthias zum Beispiel, der ja wirklich mega super erfolgreich ist. Und es sind aber auch genauso Menschen im Verband, die, naja, sagen wir mal, jetzt so ihre Lebenserinnerungen mal aufschreiben und ihr dieses eine Buch, das sie unbedingt schreiben wollen, jetzt dann versuchen, arbeiten sie vielleicht schon auch seit Jahren und versuchen halt dann das bestmögliche Ergebnis dafür zu finden. Und das finde ich einerseits irgendwie auch ganz rührend, weil es natürlich ein total anderer Ansatz ist, den ich habe, aber auch bewundernswert, dass diese Menschen dann sagen, okay, ich suche mir da jetzt trotzdem professionelle Hilfe und ich will es so gut wie möglich machen und ich nehme dann auch gerne die Unterstützung an, die es so gibt.
Ja, absolut. Und normalerweise eben so generell mit den Kontakten, die man sonst so auf Facebook und was weiß ich wo hat, schwimmt man eben doch mehr so in der eigenen Suppe.
Ja, Genau, man ist so in seiner Bubble drin und ja. Da, ich weiß, also ich bin auch in so einer Schreibgruppe, da wir sind alles Romance-Autorinnen und das ist total nett. Das ist wirklich super nett, weil wir so eine WhatsApp-Gruppe haben und uns dann auch gegenseitig immer beim Schreiben anfeuern. Und dann reden, was weiß ich, reden wir über unsere Hunde und Kinder und Sonstiges, was halt auch sonst so anliegt. Aber von den Themen her, es geht dann irgendwie auch ganz viel um Veröffentlichungsdinge und da sind auch Verlagsautorinnen und Self-Publisherinnen mit dabei. Aber es ist so, naja, also der Blickwinkel ist relativ ähnlich von uns allen. Und dann ist es eben wirklich mal total spannend, wenn man mal andere Stimmen hört. Das ist klasse. Tamara, du bist jetzt seit letzten Dezember, glaube ich, bist du Vorsitzende, oder? Immer im Dezember sind die Wahlen, habe ich das richtig?
Genau, davor war ich ein Jahr Geschäftsführerin und als Jeanette Lagalle dann gesagt hat, sie würde gerne aufhören, haben wir uns überlegt, dass ich mich zur Wahl stelle und das ist jetzt tatsächlich schon bald ein Jahr.
Wahnsinn, die Zeit vergeht.
Ja, unglaublich.
Ja. Aber was ich dich fragen wollte, was würdest du denn sagen, also du bist jetzt seit fast 2 Jahren wirklich so im Inner Circle, was habt ihr in den letzten 2 Jahren so an bemerkenswerten Dingen erreicht? Also ich könnte jetzt ein paar nennen, die mir, selbst mir als Fördermitglied aufgefallen sind, aber
jetzt Butter bei die Fische. Ja, ein großes Thema ist natürlich jedes Jahr der Self-Publishing Buchpreis. Der, also das war ja am Anfang so, dass gemeinsam mit der MVB eben ein Preis ausgelobt wurde. Und der wurde dann eben während der Pandemiezeit an uns komplett übergeben. Das heißt, das ist ein Thema, was uns natürlich sehr, sehr beschäftigt das ganze Jahr über. Und was auch so ein wichtiges Baby ist, einfach um zu zeigen der Öffentlichkeit, schaut mal, was wir da Tolles hinbekommen. Das beschäftigt uns sehr intensiv jedes Jahr. Ansonsten war jetzt dieses Jahr auch so das Thema Buchhandel ganz spannend für uns. Da ist eine große Buchhandelskette auf uns zugekommen, um das Gespräch zu suchen und herauszufinden, eben wie man Self-Publishing und Buchhandel besser zusammenbringen kann. Das ist tatsächlich teilweise einfach rein von den Abläufen her sehr schwierig, weil alles auf das klassische Verlagswesen ausgelegt ist. Mhm. Und das finden wir schon sehr schön, dass da eben auch auf uns zugegangen wird tatsächlich. Tja, ansonsten, was machen wir eigentlich die ganze Zeit?
Also ich finde das alleine schon wirklich sehr viel, weil wenn man es geschafft hat, tatsächlich so ins Gespräch zu kommen, dass man von den Leuten, wo wir ja letztendlich alle hoffen zu landen, nämlich in den Buchhandlungen, wenn die ihre, wie ich es ja noch wirklich sehr doll wahrgenommen habe, quasi Verweigerungshaltung tatsächlich nicht nur aufgeben, sondern eben auch selbst aktiv werden, dann ist das schon mal ein sehr großer Schritt gegenüber den Anfangsjahren meines Self-Publisher-Daseins. Ja. Also da hoffe ich auch, dass das tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und dann ja, in die Richtung geht, die wir uns ja alle wünschen.
Genau. Was ich auch ganz spannend fand, Anfang des Jahres hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen sehr, sehr positiven Bericht über Self-Publishing gebracht. Es war zwar ein drittes Programm, aber trotzdem eben das öffentlich-rechtliche und das fand ich auch ganz toll. Also da haben die ein schönes Interview mit mir gemacht und wo auch wirklich ohne dieses, oft hat man ja hinterher, dass dann so ein Kommentar angehängt wird, naja, aber ist halt eben dann doch nur Self-Publishing. Mhm. Und sowas war eben gar nicht dabei, sondern es war wirklich sehr, sehr positiv und offen und das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, das ist ja das Wichtigste und deswegen ist es auch gut, dass es das öffentlich-rechtliche Fernsehen war, weil sind wir mal ehrlich, bei den anderen hätte man das eher vermuten können, ja.
Wer weiß, wer weiß.
Du hast ja dann auch, du warst ja dann auch vor einiger Zeit so in den Sonntagsbeilagen einiger Tageszeitungen auf der Titelseite eines großen Beitrags über Autorinnen und übers Schreiben insgesamt. Da hat mir mein Schwiegervater irgendwie aus dem Kölner Stadtanzeiger vor kurzem dann irgendwie mal diese Sonntagsbeilage gegeben. Und das fand ich eben auch so bemerkenswert, weil das war eben, ich glaube, das waren bestimmt 8 Seiten insgesamt, diese ganze Story.
Wow.
Und ja, wirklich riesig. Und da drehte es sich aber nicht nur um Self-Publishing, sondern wirklich, also es war dann auch, es war glaube ich auch ein Agent kam zu Wort, eine Verlagslektorin und ich meine auch noch eine Verlagsautorin oder ein Verlagsautor, weiß ich jetzt nicht mehr. Also es waren bestimmt 4 oder 5 Stimmen aus der Buchbranche und Tamara als Self-Publisherin-Königin amtierende, zumindest formal gesehen, du warst wirklich tatsächlich auf der Titelseite drauf. Aha. Und hast du das nicht?
Ist dir das neu? Den Teil kannte ich noch nicht tatsächlich. Ich habe, also ich weiß, dass das in verschiedenen Zeitungen eben als Sonntagsbeilage war.
Ja.
Ich habe als Beleg ein PDF bekommen, was ganz anders aussah als einen Ausschnitt, den mir eine Autorenkollegin zugeschickt hat. Also von daher gehe ich davon aus, dass es da vielleicht verschiedene Varianten gab oder so. Aber dass ich mit auch auf dem Titel war, war mir tatsächlich bis gerade nicht bewusst.
Ach so, ja, naja, also ebenfalls in der Sonntagsbeilage vom Kölner Stadtanzeiger und ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt sicherlich schon ein paar Wochen her, das kam irgendwie vor 2 oder 3 Wochen, kam dieses
erst.
Ding.
Ja, dann verteilt sich das wohl auch über das ganze Jahr, weil das war eigentlich im Frühjahr schon, dass das losging.
Echt? Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht so wirklich aufs Datum geguckt, es kam dann halt einfach, mein Schwiegervater hat mir halt irgendwann mal vor ein paar Wochen dann diese Beilage dann geschickt und das kann auch sein, dass es schon ein bisschen was her ist, aber da ist mir halt jetzt eben vor ein paar Wochen dann erstmal so richtig aufgefallen und da warst du auf jeden Fall auf der Titelseite mit großen Fotos drauf, ja, und da fand ich aber auch so der Bericht wird ja sicherlich überall identisch gewesen sein, da war einfach die Aufmachung unterschiedlich und ich fand es eine sehr, sehr ausgewogene Berichterstattung auch. Also, weil wirklich alle Stimmen gleichberechtigt zu Wort kamen und es, die Journalistin, die den Text geschrieben hat, die hat wirklich gut nachgefragt und hat sich hat also alle Aspekte, finde ich, gut abgeklopft. Das fand ich auch ganz klasse.
Die hat mich angeschrieben per Mail, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht und lange telefoniert, danach noch ein paar Infos hin und her geschickt. Und ich finde auch, sie hat das ganz süß geschrieben, auch so ein bisschen mit dem Einstieg, wo sie da auf so ein Foto von mir eingegangen ist, wo ich als Kind an der Schreibmaschine sitze. Also ich fand das sehr, sehr schön gemacht tatsächlich.
Ja. Ja, total. Also das fand ich eben auch wirklich, weil dann war eben nicht so dieses normalerweise ja so dieser Dreiklang aus dem heiligen Verlagslektorat, dann der Literaturagentur und dann vielleicht auch noch irgendwie einem Verlagsautor oder Autorin, das auf der einen Seite und dann, ach so, naja, und Self-Publishing gibt's auch noch, sondern
gibt's
es war wirklich total gleichmäßig und nicht wertend auf einer Linie. Ich fand das wirklich toll, weil im Grunde, das predige ich ja jetzt auch schon seit Jahren, sollte ja gar keinen Unterschied machen. Ja, ich sag auch nicht, ich bin Self-Publisherin oder ich bin Verlagsautorin oder ich, und am allerschlimmsten finde ich den Begriff Hybridautorin. Ja, also ich bin, also Entschuldigung, ich bin kein Hybridauto. Nein. oder sonst irgendwie ein, was weiß ich, so ein Mischwesen aus, was auch immer. Nein, ich bin Autorin, Punkt. Und mehr muss man dazu ja gar nicht sagen, finde ich.
Ja, das stimmt tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt. Der Begriff ist tatsächlich sehr unschön. Ich wollte aber, bevor du das gesagt hast, tatsächlich einwerfen, dass ich eigentlich es sehr gut finde, dass es diese, ich sag's jetzt trotzdem, Hybrid-Autoren, Autorinnen gibt, weil das natürlich nochmal so deutlich macht, schau mal, wenn sie im Verlag veröffentlicht, dann ist es ja dieselbe Person, wie wenn sie selbst veröffentlicht. Es ist ja dann keine andere Qualität und das finde ich so zur Verdeutlichung für viele immer ganz spannend. Und auch um nochmal so ein bisschen zu zeigen, dass es auch ein Stück weit um Autorenrechte geht. Also wenn beispielsweise jetzt während einer Pandemie oder so eine Förderung nur für Verlagsautoren und Autorinnen gilt, dann heißt das ja im Prinzip, dass ich als diejenige, die diese Förderung bereitstellt, vorgebe, du musst im Verlag veröffentlichen, wenn du nicht finanzielle Nachteile haben willst. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es ganz schön, dass es da auch eben die Beispiele gibt, die beides machen.
Ja, ich meine, gibt's ja auch ganz viele. Ich kenne ja also nicht nur mich, sondern also Dutzende andere Kolleginnen und Kollegen, und ob die jetzt bei großen Verlagen und bei kleinen und ganz unterschiedlich. Also wirklich ganz viele sind jetzt so, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt das Projekt XY, das mir vorschwebt. Wo sehe ich die besten Möglichkeiten? Also dass es so ganz bewusste Entscheidungen von Autorenseite jetzt eben ist, dass sie sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, das könnte in einem Verlag eventuell besser laufen, und andere Sachen funktionieren vielleicht sogar im Self-Publishing besser. Also das hat schon irgendwie auch was mit Selbstbestimmung zu tun und wie du sagst, eben auch mit den Rechten. Weil ich meine, es ist natürlich toll, und wenn man, was heißt es, selbst das muss ich inzwischen differenzierter sehen. Ich habe in ganz unterschiedlichen Verlagen schon veröffentlicht, und klar streichelt es das Ego, wenn man sagt, man ist in einem großen Publikumsverlag veröffentlicht. Auf der anderen Seite gibt man natürlich verdammt viele Rechte am eigenen Werk dann einfach auch mal ab, ja, für einen gar nicht mal so unerheblichen Zeitraum, und hat dann keine Chance, selbst daran noch irgendwie was zu schrauben oder was weiß ich, zu sagen, naja, vielleicht würde ich gerne eine Übersetzung machen, dann müsste ich, oder ein Hörbuch, ja, wenn der Verlag sagt, nö, oder kannst du gerne machen, dann musst du eine Lizenz hier für dein eigenes Werk bei uns. Also das ist ja wirklich absurd, aber so läuft es nun mal. Ne?
Ja, ja. Also aber insofern, wo du gerade Rechte gesagt hast, um nochmal einen weiteren Punkt anzubringen, was wir denn tatsächlich die ganze Zeit so treiben. Also wir sind ja auch seit einiger Zeit als Verband eben Mitglied im Netzwerk Autorenrechte. Und da darf ich eben auch den Verband dort vertreten. Da sind ganz, ganz tolle KollegInnen aus anderen Verbänden dabei. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo wir uns einfach mit engagieren können und schauen, wenn irgendwo was schief läuft, dass wir da nochmal mit anderen gemeinsam eine Stimme finden.
Ich sage ja, nur Rückgaberecht von E-Books.
Zum Beispiel, genau, das war ein großes Thema jetzt in letzter Zeit, und auch was Karin gerade eben sagte, eben wie lange, also das betrifft jetzt dann tatsächlich mehr die VerlagsautorInnen, aber wie lange gibt man seine Rechte ab? Da hat unser lieber Kollege Tobias Kiewit ganz schön das verglichen, dass man nirgendwo in irgendeinem Vertrag sich so lange bindet, wie wenn man einen Verlagsvertrag eingeht. Also du mietest ja keine Wohnung und sagst, da lege ich mich jetzt auf die nächsten 50 Jahre fest oder so.
Mhm. Ist fast schon, als würde man einen Deal mit dem Teufel eingehen. Ne? Es ist nur noch eine Stufe weiter.
Ja, ich meine, der Witz ist, man hört ja tatsächlich immer wieder von Kollegen und Kolleginnen, die einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben haben, in dem tatsächlich als Vertragsdauer die Frist des Urheberrechts steht. Also, und das darf man ja auch nicht, das wissen ja auch viele nicht, dass die Frist erst 75 Jahre nach dem Tod des Urhebers endet. Also das heißt, wenn man sowas unterschreibt, wird man nie wieder die Rechte an seinem eigenen Werk wiederbekommen. Ja. Also das ist natürlich, finde ich, auch hochgradig unseriös, dass es da auch noch Verlage gibt, die sowas tatsächlich in ihre Verträge reinschreiben. Aber, und ich glaube, es wird jetzt auch weniger, weil, glaube ich, einfach so die Autoren insgesamt schon deutlich besser informiert sind. Aber hoffe ich jedenfalls. Aber man wundert sich dann trotzdem.
Ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, wie man zu seinem eigenen Werk, also wie emotional man zu seinem Werk steht. Ich hatte ja mein erstes Buch bewusst im Self-Publishing rausgebracht, also mich auch gar nicht erst bei einem Verlag beworben, und habe dann das zweite Buch geschrieben. Das hast du sogar gelesen, liebe Karin.
Ich weiß.
Und als ich da fertig war, habe ich eben ein Angebot bekommen von einem Verlag. Und habe dann auch überlegt, habe mir den Vertrag angeschaut, will ich nicht, und habe dann so gedacht, naja, das Schlimmste, was passiert ist, dass ich ein Jahr Arbeit verliere. Vom Kopf her ist das natürlich richtig, weil wenn jetzt irgendwie alles blöd gelaufen wäre, ich habe mich ein Jahr damit beschäftigt, dieses Buch zu schreiben, und das wäre halt im Zweifel weg gewesen. Aber jetzt so rückwirkend muss ich sagen, natürlich verliert man viel, viel mehr, weil man ja einfach mit diesen Figuren ganz emotional umgeht, und weil es eben so eine Geschichte ist, die man, also das, es ist ja einfach mehr als nur Arbeit. Und von daher finde ich es sehr, sehr schwierig, da Rechte abzugeben. Ich hatte auch einen kleinen Kampf mit dem Cover. Und es gibt aber sicher auch andere Autoren, Autorinnen, die sagen, ja, das war jetzt so und so viel Arbeit, hier hast du das Ergebnis, macht wie ihr wollt und wie ihr es für am sinnvollsten erachtet. Das ist dann vielleicht so eine Frage auch, wie man da einfach, wie emotional man da dabei ist.
Ja, also ich scheue mich so ein bisschen, das als professionelle Herangehensweise zu definieren, weil es ja irgendwie so dieses Fire and Forget ist. Ja, natürlich, es ist nicht so emotional, dadurch vielleicht professioneller, aber ich glaube, so möchte ich nie werden.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es professioneller ist, aber genau, es ist halt einfach eine andere Emotionsebene, sag ich mal.
Ja,
wobei ich finde, gerade wenn man es professionell betreibt und ich versuche das ja seit einem Weilchen tatsächlich ausschließlich vom Romaneschreiben zu leben, also vom Schreiben lebe ich ja schon lange, aber jetzt vom Romaneschreiben und habe mich jetzt gerade so in den letzten Jahren, denke ich mal, noch eine erheblich professionellere Attitüde für mich selbst zugelegt und weniger romantisierend, als es früher noch war, als ich dann auch noch diese Träume hatte von, was weiß ich, meinem kleinen Schreibretreat irgendwo in der Toskana und so. Und diese, also ich meine, was man sich halt immer so einbildet, wenn man gerade seinen ersten Roman geschrieben hat und meint, man ist die nächste J.K. Rowling oder sowas oder Stephen King. Also diese Fantasien hatte ich natürlich auch alle. Aber ich finde, je professioneller man wird, desto klarer und deutlicher muss man ja auch sehen, was das eigene Werk wert ist oder zumindest wert sein kann. Und dass es eben nicht nur darum geht, dass es in irgendeiner Form veröffentlicht ist. Ja, dass ich meine, das wissen wir jetzt alle. Es ist jetzt kein Hexenwerk, einen Roman zu veröffentlichen. Aber es hängt ja da noch viel, viel mehr dahinter. Das ist unser geistiges Eigentum. Das ist wirklich das Allerwertvollste, was wir im Grunde besitzen. Und ich finde, da sollte man wirklich schon viel Zeit drauf geben, um da die beste Heimat für dieses geistige Eigentum zu finden. Ja. Die besten Bedingungen auch.
Absolut.
Ja, weil Scotty hat was dagegen.
Achso, bei der Gelegenheit fällt mir etwas ein, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, während Karin versucht, Scotty zu bändigen. Wir haben momentan nicht nur einen Podcast-Hund, sondern auch eine Podcast-Katze am Start. Solltet ihr also irgendwelche seltsamen Nebengeräusche hören? Tamara hat nämlich im Vorgespräch erzählt, dass ihre Katze ganz gerne mal Gitarre spielt. Also wundert euch nicht. Ja. Weil ihr könnt es höchstens summen, weil ich habe ja hier weder Hund und noch Katze, sondern maximal eine Fliege irgendwie am Start. Also macht euch darüber keine Gedanken. So, Karin, bist du wieder?
Mein Hund ist unten im Wohnzimmer beim Herrchen, aber die Katze ist jetzt hier auf dem Sessel eingeschlafen und ich dachte, ich lasse sie mal. Aber es ist halt, sie ist gerade mal, ich glaube jetzt 15 Wochen alt. Und da, also wenn sie wach wird, dann macht sie eben nur Blödsinn.
Das gehört zu.
Wie kommt man, das ist jetzt mal ein bisschen off-topic, aber es macht ja nichts, dafür sind wir ja bekannt, wie kommt man als Hundemensch plötzlich auf die Katz? Wie seid ihr zu der Katze gekommen?
Mein Mann hat damit angefangen, er hätte gern noch eine Katze. Und also schon seit Monaten und irgendwann habe ich gedacht, da gucke ich mal, ob wir hier Katzen in der Nähe haben, die ein Zuhause suchen. Und ja, dann ging irgendwie alles ganz schnell plötzlich. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil so die Katzen draußen, da rastet mein Hund ziemlich aus. Da kommen Geräusche aus dem kleinen Wesen, die hat der Teufel selbst produziert. Aber es war dann tatsächlich, es ging sehr schnell, dass die ganz lieb miteinander waren und jetzt kuscheln sie zusammen auf dem Sofa oder spielen auch ganz gerne Fangen und das ist dann auch ganz, ganz süß. Also mein Hund ist jetzt 4 Jahre alt und ist ganz süß, wenn die dann die Katze jagt und so mit ihr spielt, dass sie da wirklich nur so antäuscht und nur so antuppt und wirklich genau weiß, da darf ich nichts machen. Das ist schon sehr, sehr putzig.
Ja, ich denke mal, das ist wirklich also sowas wie Welpenschutz sozusagen und das ist sicherlich die richtige Variante. Wenn du eben so ein kleines Kätzchen zu einem schon vorhandenen Hund bringst, dann wird das eher klappen können, als wenn du jetzt versuchen würdest, quasi eine schon ausgewachsene Straßenkatze hier noch bei euch zu integrieren. Das könnte den thermonuklearen Winter geben, ja.
Das ist richtig. Ich fand es auch sehr, sehr süß heute Vormittag. Ich habe das Büro oben und habe dann zu meinem Hund gesagt, kommst du mit hoch? und sie versteht das Wort hoch halt, dann weiß sie, wir gehen ins Büro. Ja. Und da hat sie mich angeguckt, hat die Katze auf dem Kratzbaum angeguckt, mich wieder angeguckt. Und als ich dann die Katze auf den Arm genommen habe, da ist sie mitgekommen.
Sehr cool. Ja, also die Tiere sind eben halt auch bloß Menschen, ja.
Also Christian, dass du kein Haustier hast, ist ja wirklich total ungewöhnlich, weil die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die haben ein Haustier.
Ach, weißt du, in meinem Alter. Nee. Also es ist tatsächlich so, ich hatte ja eine ganze Weile lang Haustiere in meiner Familie, in der Ex-Familie sozusagen. Und da waren es ja eben auch drei Katzen. Und ich stehe eben dazu, ich bin eher der Katzenmensch. Ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor Hunden, anders als jetzt zum Beispiel Simone. Aber wir haben beide festgestellt, also sie hat eine Katze in unsere Beziehung quasi mit reingebracht, und als es dann irgendwann die Frage stand, wie wird denn jetzt die Wohnsituation werden von uns, weil wir alle quasi so an so einem Punkt waren, wo man könnte zusammenziehen, man könnte woanders hinziehen, ich dahin, sie wohin oder wie auch immer, und da war natürlich zu dem Zeitpunkt noch eine Katze da, haben wir eben so gewisse Überlegungen uns gemacht, und plötzlich hat die Katze dann von ihrem Ableben Gebrauch gemacht. Und da war dann einfach so dieser Moment da, okay, dann soll das jetzt einfach so sein, dann gehören wir beide jetzt irgendwie zusammen und machen das zumindest erstmal ohne.
Ja, das heißt, also, du bist jetzt das Haustier.
Nein.
Ich wollte jetzt auch fragen, wer jetzt das Haustier von wem ist.
Nein, wir sind sehr froh, kein Haustier zu besitzen. Ab und zu kommt mal ein Gasthund sozusagen zu Besuch, zusammen mit den Herrchen, die quasi, also der Erstgeborene meiner Freundin und seine Freundin wiederum ist, und der reicht uns.
Ja. Aber ansonsten für dieses einsame Autorinnen-Dasein, da ist ja irgendwie so ein Haustier ist schon was Schönes.
Ja, so ein anderer, irgendwas Flauschiges, was man hin und wieder kraulen kann, kann ich absolut verstehen. Aber momentan ist die Freiheit, die man hat, wenn man eben nicht auch noch auf ein Tier Rücksicht nehmen muss, uns mehr wert.
Ich muss auch sagen, also ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Videomeetings, zum einen für den Verband, aber eben auch in meinem Zweitleben sozusagen als Lektorin. Und es hat immer so was ganz schön Menschliches, wenn da eine Katze durchs Bild läuft oder wenn der Hund plötzlich hinten anfängt zu rumoren. Die Hündin hatte neulich auch so eine Phase, wenn ich das Fenster offen hatte, dann ging die Zimmertür immer auf und zu. Das hat ein bisschen gequietscht, da hatte sie immer Angst, und dann wollte sie immer mit mir quasi hinter mir auf dem Schreibtisch, auf dem Bürostuhl liegen. Und ich hatte da nicht mehr so viel Platz zum Sitzen, aber es war halt ganz wichtig, dass sie damit hoch darf, damit das Türmonster sie nicht frisst. Und das war dann eben auch im Meeting so.
Ja. Ja, ich finde das auch schön. Also das, ich meine, mich stresst gerade unser Hund ein bisschen. Der ist gerade jetzt ein Jahr alt.
Also gefühlt hast du ja nur mit ihm zu tun. Mit dem Satansbraten.
Ja, und er ist wirklich, er ist eine Ausgeburt des Teufels. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hoffe, das legt sich irgendwann mal wieder. Aber trotzdem kann ich mir dann auch nicht vorstellen, ohne ihn zu sein. Also ich meine, gut, ich hätte einfach ein bisschen entspannteres Leben wahrscheinlich, aber ich würde es, glaube ich, auch sehr vermissen.
Du weißt doch gar nicht, wie das ohne ist. Also nicht mehr, doch, das sozusagen.
Ich meine, das waren ja wirklich dunkle Monate letztes Jahr, als ich mal 4 Monate ohne Hund sein musste. Das war, also es ging gar nicht.
Genau, das zählt nicht.
Schon wieder vergessen. Zurück zum Thema. Wo waren wir, bevor ich irgendwie abschweifte?
Irgendwas mit Büchern. Apropos Bücher. Habt ihr zurzeit irgendwie was gelesen oder gehört?
Ich war ja noch gar nicht mit dem Verband fertig. Entschuldigung. Nee, weil mich, also gerade noch das Thema Netzwerk Autorenrechte, da hast du ja gesagt, da bist du ja mit drin mit anderen Verbänden. Was sind denn das noch für andere Verbände und haben die irgendwie jetzt eine grundlegend andere Agenda als so der Self-Publisher-Verband oder wie kann man sich das vorstellen und worum geht's da? Das finde ich nämlich auch total spannend.
Ja, also ich habe jetzt nicht extra vorher nochmal die Zahlen gelernt. Ich glaube, wir sind 15 Verbände, vielleicht aber auch 14 oder 17, also so um den Dreh. Und da sind zum Beispiel dabei das Syndikat, die Mörderischen Schwestern, der Verband, Verein junger Schriftstellerinnen, also alles, was man so kennt an Autorenverbänden. Das Ganze wurde ins Leben gerufen von der wunderbaren Nina George, die ja Präsidentin des European Writers Council ist. Und sie ist natürlich da auch so ein bisschen unser Hauptkontaktpunkt zu der großen, weiten Welt, auch der Politik. Mhm. Und ja, also wir haben zweimal im Jahr eben so ein Hauptmeeting. Leider, seit ich dabei bin, immer nur virtuell. Wir hoffen sehr, dass es nächstes Jahr dann auch mal in Persona stattfinden kann. Und da wird eben berichtet, was in den Verbänden gerade so an Themen ansteht. Ansonsten haben wir einen regen Austausch per E-Mail, wenn irgendjemandem etwas aufstößt, wo eben Autorenrechte verletzt werden oder eingeschränkt werden sollen, dann wird das in die Runde geschickt und dann passiert immer recht flott, dass sich ein paar zusammenfinden, da so eine Art Taskforce bilden und dann Protestschreiben erarbeiten oder auch mal eine Umfrage zu einem Thema veröffentlichen, ein Statement ausformulieren, was dann rausgeschickt wird und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr aktiver Kreis, der auch sehr, sehr inspirierend ist und einem immer sehr viel Drive gibt, Dinge anzupacken. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz wertvolle Geschichte. Eben jetzt in den letzten Monaten oder letztes Jahr war das Thema E-Lending ein ganz großes und genau, da wird immer so ein bisschen geschaut, wo will denn jetzt schon wieder irgendein Politiker irgendwelchen Blödsinn machen, der unsere Rechte einschränkt. Und ja, natürlich haben jetzt die anderen Verbände, die eben keine Self-Publishing-Verbände sind, nicht die Probleme mit dem Thema Self-Publishing. Aber ansonsten sind wir ja alle Schreibende und ob jetzt ein E-Book umsonst verliehen wird, das ist dann wurscht, ob da ein Verlag draufsteht oder nicht. Das ist für uns alle problematisch.
Ja, total. Jo. Und da sollten sich ja auch alle drum kümmern. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das genau das Problem war, dass sich ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen einfach irgendwie, dass die keine Ahnung hatten. Also mich eingeschlossen zunächst mal. Also ich fand das dann auch erstmal mühsam. Ah, nee, will ich mich damit jetzt auch noch informieren? Und oh, ist ja wieder so anstrengend. Und da muss ich ja dann irgendwie auch nachdenken und eine Meinung bilden. Und da fand ich das dann wirklich total hilfreich, dass es ja dann auch wirklich so im Grunde Schreiben gab, die man theoretisch und auch praktisch dann in meinem Fall übernehmen konnte, bisschen abändern konnte und dann auch an seinen individuellen Bundestagsabgeordneten auch schicken konnte und sowas. Also um einfach mal wirklich so das eigene Statement auch klar zu machen und die Argumente überhaupt schön schon vorgekaut bekommen zu haben, warum das jetzt eine total Kackidee ist. Ja? Also und das finde ich tatsächlich total wertvoll, eben, dass es so engagierte Menschen und Verbände gibt und auch Zusammenschlüsse gibt, dass Menschen wie ich eben da jetzt nicht selbst denken müssen.
Ja, es hat ja auch viel mit Aufklärung zu tun. Also wie du gerade schon gesagt hast, da gab es letztes Jahr eine große Umfrage. Da war federführend unter anderem Mara Wulff mit beschäftigt, wo einfach mal rausgefunden werden sollte, wie es denn bei den ganzen Mitgliedern der verschiedenen Verbände so aussieht mit dem Wissen darüber, in welchen Bibliotheken liegen denn deine Bücher und welche Rechte hast du denn abgegeben und bekommst du da was für und wenn ja, von wem und wie viel? Und es war erschreckend, wie wenig die Autorinnen und Autoren darüber wussten und auch wie gering das Bewusstsein darüber ist, dass eben dass es durchaus sein kann, dass deine Bücher in Bibliotheken ganz, ganz oft gelesen werden, aber wenn das nicht zu den Referenzbibliotheken gehört, du dafür niemals einen Cent bekommen wirst. Und lauter so Geschichten, also da wird natürlich in die eine Richtung erstmal geschaut, wie ist das Wissen, wie ist der Stand der Dinge, ist dies oder jenes überhaupt ein Problem oder sind sich die Leute darüber bewusst? Und dann umgekehrt natürlich, wenn wir ein Ergebnis haben, dann...
Huch!
Jetzt ist sie weg.
Zurück, damit da Informationen auch...
Entschuldigung, dass wir jetzt hier gerade reingegrätscht haben. Es war mittendrin kurz Stille, ja.
Aber nur bei uns offensichtlich. Aber es war, glaube ich, auch nur 3 Sekunden. Ich glaube, es ist nicht viel von der Aussage weggegangen.
Genau.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich gesagt habe.
Es waren sehr kluge Worte über erst Probleme, die aufgezeigt werden und dann Ergebnisse, die dann auch präsentiert werden können, wenn es so weit ist.
Das schneiden wir nicht raus, das kriege ich eh nicht vernünftig rausgeschnitten, weil eben da kann man nicht mehr ansetzen. Und ihr seid es ja inzwischen gewöhnt, ihr Lieben da draußen, dass es bei uns einfach mal so ist, wie es ist. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Ich müsste jetzt mal einen kleinen Vorgriff machen, aber vielmehr, das ist jetzt natürlich für die Hörer wieder ganz doof, weil wir nehmen exakt in der Woche vor der Buchmesse auf und die Folge kommt aber in der Woche nach der Buchmesse raus. Aber natürlich, wir drei sind jetzt wahrscheinlich alle gerade schon in heller Aufregung wegen der Buchmesse. Und das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen drüber reden.
Leider, ja.
Ja, also der Self-Publisher-Verband ist ja wieder mit einem großen Stand vor Ort.
Ja, ich wollte jetzt gerade die Nummer raussuchen, aber ist ja wurscht, ist ja vorbei, wenn man das hört.
Ja, es ist vorbei. Und insofern, aber ich freue mich total. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr habe ich es auch geschafft, ein Buch hinzuschicken und auch eine Grafik für diese Slideshow zu machen.
Mhm. Ja,
und das
genau,
ja,
das ist zum
Jahr
Beispiel auch was, was wir den Mitgliedern anbieten, also dass bei den großen Messen, Frankfurter und Leipziger Buchmesse, man ein Buch quasi mit ins Regal packen kann und so präsent ist auf der Messe, egal ob man anwesend ist oder nicht. Und dass wir immer diesen Bildschirm am Stand haben, wo alle Mitglieder eine Folie gestalten können mit ihrem Buch, mit ihrem Foto, wie auch immer. Und die läuft dann die ganze Messe über durch. Das heißt, da hat man auch nochmal so ein bisschen Werbung. Und wir haben ein kleines Kästchen, wo man kleine Flyer oder Lesezeichen, Postkarten, sowas mit reinpacken kann. Das wird alles vorher an eine Spedition geschickt. Das heißt, selbst wenn man nicht auf der Messe ist, kann man dort seine Arbeit zeigen.
Mhm. Ja, finde ich auch eine tolle Präsentationsmöglichkeit, weil es ist ja auch gar nicht so einfach eben auch für Self-Publisher. Viele machen ja, oder was heißt viele, nicht, aber doch einige, die nehmen es tatsächlich auf sich, dass sie sich einen eigenen Stand dann buchen, was ja eine Schweinekohle kostet. Und Christian, wir waren ja auch länger bei dem Autorensofa mit dabei, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so aktiv.
Nee, nicht mehr wirklich. Ja. Und ich muss mal sagen, wir haben ja da teilweise schräg gegenüber von unserem ja doch sehr prominenten und gut besuchten Stand, dann oftmals eben so Leute gehabt, die sich eben diesen Mindeststand von 4 Quadratmetern, also die Käfighaltung quasi, da besorgt haben. Und dann hast du eben den Tag über so gesehen, wie die da mehr oder weniger, naja, desolat irgendwie rumgesessen haben und irgendwann zum Schluss schon gar nicht mehr da waren, weil irgendwie sie bemerkt haben, das läuft alles nur an ihnen vorbei. Und so diese Hoffnung, ich bin auf der Buchmesse, alleine macht das also wirklich sowas von keinen Sinn, es sei denn, dass du gerade eben irgendwie so ein Weltbestseller irgendwie geschafft hast, an den Start zu bringen. Und genau für sowas ist ja eben auch dieser Stand, fand ich schon in den Anfangszeiten, als der Stand jetzt vom Self-Publisher-Verband noch nicht so super groß war, selbst da fand ich es schon gut, einfach sowas wie eine Homebase zu haben. Da bin ich, da so hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, sozusagen. Ja, das war cool, ja. Du bist da hingegangen, du wusstest, ja, den einen oder anderen oder die eine oder andere hast du da vielleicht sogar schon mal gehört, gesehen, getroffen auf irgendeinem Regionaltreffen oder auf irgendeinem anderen Dingensbummens. Und ja, dann unterhältst du dich so und es kommen ja da dann eben auch tatsächlich hin und wieder mal Lesende vorbei und dann kommt man mit denen auch ins Gespräch. Und liebe Leute, die ihr das möglicherweise hören solltet und noch nicht im Self-Publisher-Verband seid, aber selbst euch mit dem Publizieren beschäftigt, guckt euch das an, geht da rein, weil schon alleine das finde ich echt cool, dass du auf einer Messe das Gefühl hast, nicht so ganz allein zu sein.
Absolut, ja. Also auch als ich noch relativ frisch war und ich glaube gerade mein erstes Buch draußen hatte und da allein über die Messe gelaufen bin, es war einfach schön, an den Stand dann quasi zurückzukommen. Und wir haben halt auch immer, dass neben den Mitarbeiterinnen und dem Vorstand auch immer ein bis zwei Mitglieder sozusagen Standdienst haben und eben Fragen beantworten können und so weiter. Das heißt, da sind eben immer zwei, drei Leute aus dem Verband und es ist einfach schön, dann dahin zu kommen und zu sagen, na, wie läuft's so? Und einfach irgendwie, ja, so eine Anlaufstelle zu haben und nicht einfach nur wie so ein Flipperball zwischen fremden Ständen hin und her zu hüpfen. Eben.
Ja, genau, finde ich auch.
Ich mache ja genau dieses in diesem Jahr zum ersten Mal tatsächlich auch in Frankfurt. Ein oder zweimal habe ich das in Leipzig schon gemacht, weil es sich irgendwie so ergeben hat und ja, das Sofa da eben ja keinen Stand hatte und es eben auch nicht wirklich irgendeine andere Variante gab. Aber in Frankfurt habe ich das bisher noch gar nicht gemacht. Da bin ich dann
wirklich. Du meinst
mal,
Standdienst?
Nicht Standdienst, sondern wirklich mal ohne irgendeine eigentliche Homebase. Ja, gut, jetzt mal abgesehen vom Self-Publisher-Verband, jetzt mal wirklich ohne etwas, wo man Standdienst oder sowas hat, da zu sein, denn sonst bin ich ja quasi immer am Sofastand gewesen und das war für mich klar, selbst wenn ich eigentlich keinen Dienst hatte, bin ich meistens auch irgendwie da gewesen, weil ich ja dieses Messe-Feeling einfach so cool finde. Aber naja, wenn du keinen eigenen Stand hast, wo stellst du dich dann hin? Dann rennst du eben doch bloß von A nach B. Und ich bin dann so ein Mensch, so ähnlich wie auch beim Einkaufen. Ich gehe jetzt nicht fünfmal in den gleichen Laden, weil da habe ich ja alles schon gesehen. Und dementsprechend, wenn ich da einmal rum bin und durch bin, dann geht's maximal.
Kannst du nach Hause gehen.
Ja, eben, dann kannst du nach Hause gehen. Oder es geht noch maximal darum, dass du weißt, ich habe mich noch verabredet, dort und hier und da oder mit der oder mit dem. Dann macht das Sinn, ja. Und das wird in diesem Jahr für mich der Fall sein. Und da hoffe ich tatsächlich ja, euch beide, also vielleicht nicht gleichzeitig, aber nacheinander dann zu treffen auch.
Ja, lass da mal was ausmachen.
Genau,
ja, auf jeden Fall. Aber du wärst dann der erste und einzige Mensch, der es schafft, die Frankfurter Buchmesse irgendwie komplett einmal abzulaufen und alles gesehen zu haben. Ich glaube, das ist
vor dir
noch
nie.
Nicht mal alle drei rausgeschafft.
Ja, es ist eben meistens schafft man das nicht mal.
Ich erinnere mich nämlich doch, Karin, du hast zu mir gesagt, geh unbedingt in die Halle von dem was war es, Kanada, ne? Von dem
ja,
Gastland.
Genau, das war so
und
toll.
Und ich habe es mir die ganze Woche über vorgenommen. Plötzlich war es Sonntagabend und ich war immer noch in Halle 3.
Ja, so ist das.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe auch an zwei Tagen habe ich echt viele Termine. Da werde ich eigentlich auch aus Halle 3 nicht rauskommen, Donnerstag und Freitag.
Okay, das passt.
Aber am Samstag habe ich noch nicht so viel vor und da würde ich mir dann auf jeden Fall mal noch ein paar andere Sachen angucken mit den 3 Millionen anderen Menschen, die dann wahrscheinlich mich durch die Hallen schieben werden.
Ja, natürlich.
Denn ich denke,
so
dass jetzt
sein.
In diesem Jahr wird es schon wieder eher voller sein. Letztes Jahr.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, also natürlich, die Motive haben sich verändert über die Zeit. Bei meiner ersten Buchmesse, als ich noch nicht veröffentlicht hatte, habe ich mir alle möglichen Workshops angeschaut und so. Und jetzt, also ich habe auch gar nicht so einen riesen Drang, mir jetzt unbedingt Stände anzuschauen, sondern das ist halt für mich wirklich Klassentreffen. Also
ja,
natürlich
voll.
Zum einen jetzt in meiner Funktion als Vorsitzende habe ich natürlich sehr, sehr viele Termine eben ausgemacht mit Vertretern von Dienstleistern oder was auch immer. Einfach damit man sich mal persönlich gesprochen hat und nicht immer nur per Zoom. Mhm. Aber davon ab eben einfach andere AutorInnen treffen oder letztes Jahr hatten wir eine ganz tolle Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, mit dem Stand, wo nebenan die mörderischen Schwestern waren, schräg gegenüber Fakriro und so weiter. Und da ist man dann eben immer so zwischen diesen 3, 4 Ständen hin und her getingelt. Dann gab es da mal ein Wasser, da gab es mal was zu naschen und dort gab es mal ein Gläschen Sekt. Also das ist für mich eigentlich mehr Buchmesse, als ich gucke jetzt, was die Stände anbieten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, jetzt mal wirklich eben auch dahin zu gehen, wo ich weiß, da sind potenziell Leute, die ich kenne, egal ob nun bisher immer nur virtuell oder tatsächlich schon mal. Wir haben uns ja tatsächlich mal am, also Tamara, wir haben uns ja auch mal, glaube ich, auf dem Sofastand getroffen, oder? Kann das sein?
Ja, ich habe da, weiß ich nämlich noch gut, ich habe da dein Buch gekauft, signiert und habe mich, so, hab mich so toll mit dir unterhalten, habe mich so gefreut, dass ich dich mal persönlich getroffen habe und dann bin ich gegangen und das war halt noch so ein Jahr, wo die Gänge halt extrem voll waren und nachdem ich mich so eine Viertelstunde in die eine Richtung geschoben habe, fiel mir plötzlich ein, ach du Schande, ich habe das Buch gar nicht bezahlt und musste mich wieder zurückschieben.
Ja, so ist das, so treten manche Sachen mal in den Hintergrund irgendwie, verkaufen, ach, Feinheiten, ja.
Zumal man ja damals, glaube ich, noch gar nicht wirklich offiziell verkaufen durfte.
Das oder hast du mich das jetzt gar nicht erzählt?
Nein.
Alles vorbei.
Ja, genau. es ist verjährt. Nein, also ich freue mich auch wahnsinnig drauf und eben gerade so dieser Klassenfahrtcharakter. Es ist irgendwie echt immer so ein bisschen Ausnahmezustand. Ja, und ja.
Ist so ein bisschen, als wenn Facebook plötzlich 3D wird.
Ja.
Das Metaverse in echt, ja.
Ja, genau. Verrückt.
Verrückt.
Diese aber Grafik.
Echt?
Fühlt sich so real an. Genau. Aber weil wir ja jetzt ein Bücherpodcast sind, gelegentlich jedenfalls, erstmal bevor wir jetzt tatsächlich über Bücher reden, noch ein weiterer Ding, weil ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Tamara, Christian und ich, wir haben ja so ein Jahrhundertwerk am Start, also wir bilden uns ja ein, dass wir gemeinsam einen Krimi schreiben können.
Ja, habe ich mitbekommen.
Und da haben wir uns ja dann die Challenge gestellt, dass alle unsere Gäste, die wir während dieses Prozesses zu Besuch haben, dass sie uns einen Gegenstand, also egal was, nennen können und wir müssen dann diesen Gegenstand oder es muss auch gar kein physischer Gegenstand sein, sondern nur irgendwas, was auch immer, was metaphysisches oder irgendeine
Entität oder so, ja.
Whatever, dass wir das in diese Geschichte mit einbauen müssen und da könntest du uns jetzt natürlich challengen mit was auch immer.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt drauf komme, aber ich habe gerade so ein Bild von einer sehr anhänglichen Taube, die in einen Raum kommt und die man nicht mehr los wird. Könnt ihr damit arbeiten?
Ja, okay.
Ich stelle mir gerade Freddy und Alistair vor, wenn die Taube kommt. Oh, warte.
Super, Taube. Super. Ich schreibe das gerade mal auf. Zutrauliche Taube.
Geil.
Oh mein Gott.
Das wird auf jeden Fall besser als die Beschriftungsmaschine.
Die Etikettiermaschine, wirklich. Sabrina Schuh. Das ist eine so böse Frau, wirklich. Eine Etikettiermaschine. Also, ehrlich. Ja, nee, die Taube ist super. Die kriegen wir besser unter, glaube ich.
Sehr schön, ich freue mich drauf.
So, aber jetzt, bevor wir die Stunde reißen, Christian, du darfst die kluge Frage stellen, weil du ja dann auch den passenden Trailer dann irgendwann einspielen möchtest. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe.
Ausnahmsweise sage ich mal was zum Thema. Liebe Tamara, wir haben ja vorher uns schon so ein kleines bisschen drüber unterhalten, ob du uns was vorstellen möchtest. Und ich packe mal das entsprechende Jingle dazu rein und dann könntest du loslegen.
Mhm. Bookblind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
Ja, fange ich denn jetzt eher mit dem Inhalt oder mit dem Cover an?
Ach, fang mal mit dem Cover an.
Genau, wir haben normalerweise das Cover zuerst, ja.
Na gut, also ihr kennt doch diese kleinen Türmchen aus Steinen, die man neuerdings überall in der Natur so sieht. Also sowas ist auf dem Cover zu sehen. Da hat allerdings jemand entweder rote Farbe ausgekippt oder es ist eventuell irgendwas passiert, dass da jemand geblutet hat. Das ist eigentlich, was man in erster Linie auf dem Cover sieht. Und Ich habe hier schon mal so einen kleinen Blick ins Buch offen. Wenn ihr mögt, lese ich da mal.
Genau, solange du weder Titel noch AutorIn vorliest, gerne.
Ja. Du kannst auch erstmal Klappentext lesen, wenn du möchtest, aber oder aus dem Buch, was du
möchtest. Ja, ich würde mal mit einem Teil aus dem Buch anfangen. Mhm. Und zwar, vor dem eigentlichen Anfang, den ich schon sehr amüsant fand und den ich, glaube ich, dann auch kurz anlesen würde, steht quasi so ein, wie nennt man das eigentlich, wenn vordran so ein Zitat.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe dieses Buch. Aber ich sag jetzt nichts. Vielleicht weiß es der Christian eben noch nicht.
Also, das Zitat lautet: Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten, stehen Sie vor einer Tür und warten. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, streiten Sie sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken zusätzlich noch mit Ihrer Frau zu streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit. Dann ist das einfach nur blöde.
Okay, das Wort, das gibt mir jetzt tatsächlich eine gewisse Vorstellung davon. Und das hat jetzt in Zusammenhang mit dem beschriebenen Cover, glaube ich, ein Bild in mir entstehen lassen, ja.
Ja, es ist auch ein recht bekanntes Buch. Ich habe es jetzt kürzlich als Hörbuch gehört und höre derzeit gerade Teil 2, der auch sehr charmant ist. Soll ich noch mehr erzählen oder wollt ihr schon?
Lies doch einfach erstmal nochmal was vor, bevor wir dann vielleicht die Auflösung bringen.
Gut, dann gehe ich mal ein Stückchen in das erste Kapitel rein. Eins vorweg, ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 Jahren umgebracht. Was, wenn ich mich so in meinem heutigen beruflichen Umfeld umsehe, eher spät ist. Gut, in der Woche darauf hatte ich dann schon fast das halbe Dutzend voll. Das klingt jetzt vielleicht erst einmal unschön, aber alles, was ich getan habe, habe ich in bester Absicht getan. Es war das logische Ergebnis einer achtsamen Lebensumstellung.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde, ich habe auch wirklich sehr, willst du es verraten oder sollen wir es auflösen? Ich bin ja so stolz, dass wir zum ersten Mal oder glaube ich mitten in der Geschichte zum ersten Mal einen Titel erraten haben.
Ich glaube,
ja, dann sag doch mal.
Sag du, genau. Also ich denke mal auch, dass ich es weiß, aber sag du.
Es ist tatsächlich von einem Verlagskollegen von mir, der so minimal erfolgreicher ist als ich. Achtsam Morden von Carsten Dusse oder Düsse.
Genau.
Ich fast
Carsten Dusse. Das. Genau, ja, die Vera hat es mir empfohlen tatsächlich und ich hatte einige Zeit gebraucht, bis ich es mir dann als Hörbuch gehört habe, weil ich irgendwie nicht so in der Stimmung war, aber dann habe ich es mir gehört und war wirklich schon nach diesen ersten Worten gleich voll dabei. Das wird auch eingelesen von einem Schauspieler, Matthias Matschke, der das so schön süffisant vorliest. Das macht total Spaß. Den zweiten Teil hat dann tatsächlich der Autor selber eingelesen, was er auch sehr, sehr gut macht und total unterhaltsam und ich muss schon sagen, also der Protagonist, der macht eben so einen Achtsamkeitskurs und da waren auch einige Dinge dabei, die ich gedacht habe, ja, das nehme ich mal für mich mit. Also jetzt nicht unbedingt das Morden, aber eben so diese Achtsamkeitsübungen war schon auch durchaus nicht nur unterhaltsam, sondern auch wertvoll.
Okay, das sind ja zwei Bücher zum Preis von einem, ja, sozusagen.
Genau. Genau, und ich habe ja angedroht, ich würde gerne noch zwei andere Bücher nennen. Ich bin nämlich in die Krimi-Stimmung gekommen, weil ich direkt davor das erste Hörbuch meiner wunderbaren Kollegin Vera Nentwich gehört habe.
Okay, und dann lass uns jetzt mal noch ein anderes Jingle abfahren.
Ja, genau. Fahr mal dein Spielzeug.
Wir haben da ja auch noch was vorbereitet.
Excuse me.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Ich freue mich ja immer wieder, wenn ich die Dinger mal benutzen kann.
Ja, wobei es ist ja eigentlich eher so ein Recently Read.
Mach
oder Recently Heard. Genau, also davor habe ich eben das erste Hörbuch von Vera Nentwig gehört, Tote Models nerven nur. Da hatten wir kurz vorher die Hörbuchsprecherin bei uns im Podcast zu Gast und dann wollte ich natürlich auch unbedingt hören, wie das Ganze so geworden ist. Und es hat mich sehr amüsiert, ganz tolle Geschichte. Das ist ja die ganze Cozy Crime-Reihe um Biene Hagen und ich finde sie eine ganz, ganz tolle Protagonistin, weil sie so ein bisschen rotzig ist und eben nicht so angepasst und auch sehr gut alleine klarkommt. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Da ja, ich mag die auch.
Hast du auch welche gelesen?
Ich habe drei schon gelesen aus der Biene Hagen Reihe. Das Hörbuch habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich habe hab den Ausschnitt in eurer Podcast. Scotty, jetzt hör mal. Ich werde gerade von meinem Hund so belagert, dass ich überhaupt schon gar nicht mehr ins Mikro quatschen kann, und dafür muss er mir wirklich ins Gesicht springen, weil ich habe ja so ein Headset.
Ja,
das ist fürchterlich. Also ich habe ihn jetzt irgendwie im Todesgriff am Halsband. Nee, ich finde die Biene Hagen-Reihe auch total toll und bin jetzt auch sehr gespannt auf Veras neues Buch. Und was ich sagen wollte, genau, ich habe dieses Interview mit der Hörbuchsprecherin habe ich bei euch im Podcast gehört und auch den Ausschnitt. Und ja, vielleicht werde ich mir jetzt auch mal eines meiner Guthaben dafür einlösen und dann mal mir die ganze Geschichte auch noch anhören. Gelesen habe ich sie schon.
Ja, ich muss gestehen, ich bin im Moment tatsächlich einfach sehr auf Hörbuch, weil ich anderweitig so viel lesen muss, dass ich dann quasi mein Leseerlebnis auf die Zeit verlege, wo ich eben irgendwo hinfahren muss oder sauber mache oder koche oder so. Und deswegen bin ich im Moment sehr auf Hörbücher. Und da habe ich noch ein zweites, was ich unbedingt weiterempfehlen möchte. Das war eigentlich mein Highlight letztes Jahr. Und das hat auch den Self-Publishing Buchpreis tatsächlich gewonnen.
Aha.
Von der wunderbaren Juri Pavlovich. Das Buch heißt Ganz dringend ans Meer und ist auch ganz toll eingelesen. So ein bisschen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so dahingelesen, als wenn es eben die Person wirklich einfach so erzählen würde. Ganz, ganz schön gemacht. Und es ist eine ganz tolle Geschichte von einem ehemaligen Drogendealer, der gerade aus dem Gefängnis kommt und versucht, im Leben wieder klarzukommen, eben ohne Gewalt, was gar nicht so einfach ist, weil er seine ganzen ehemaligen Kollegen da gleich wieder an der Backe hat. Und er stolpert über so einen kleinen Jungen, der komplett vernachlässigt wurde und der irgendwie auch nirgends so recht hingehört. Und Ereignisse führen eben dazu, dass er plötzlich sich diesen Jungen schnappen muss, das Auto seines Bruders klauen muss und flüchtet. Und dann wollen die beiden eben ganz dringend ans Meer, stolpern da unterwegs über so einen Pferdehof, wo sie sich dann niederlassen können und ein bisschen helfen können. Und es ist einfach ganz, ganz toll gemacht, wie dieser kleine Junge so Vertrauen fasst und wie der Protagonist eben mit seinem Background versucht, im Leben wieder klarzukommen und eben den richtigen Weg zu wählen und gleichzeitig aber auch Angst hat, dass er trotzdem wieder Ärger kriegt und so weiter. Also eine ganz, ganz berührende, schöne Geschichte.
Das hört sich echt cool an.
Ja, sehr schön. Ich habe es zugegebenermaßen auch schon auf meinem Reader seit eben der Buchpreisverleihung. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Also der Sub in meinem...
Ja, naja, gut. Gut.
Aber hören ist vielleicht eine schöne Alternative, weil das kann man ja auch wunderbar eben mal beim Gassi gehen und so. Und
musste mal zu Lasten des Podcast-Hörens mal wieder das ein oder andere Hörbuch
Muss ich mal wieder ein Hörbuch hören.
Ja, genau. Ich finde das Ding bei Hörbüchern ist halt wirklich, also manche Geschichten würden mich interessieren, aber kann mir dann den Sprecher oder die Sprecherin gar nicht anhören. Mhm. Und andere eben wieder wie hier, da trägt dann der Sprecher nochmal so viel zur Geschichte dazu bei, einfach mit der Art und Weise, dass ich eigentlich dann froh bin, es nicht nur gelesen zu haben.
Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde das auch immer wichtig oder nicht wichtig, also ich finde es wichtig, dass man einen vernünftigen Sprecher, eine vernünftige Sprecherin hat. Egal, ob es jetzt nun gerade jemand ist, der sein oder ihr Werk selbst einliest, wenn sie oder er es kann, oder eben sich ansonsten wirklich professionelle Hilfe sucht, weil, ist doch so.
Das klingt jetzt
professionelle. Ja. Apropos, da weißt du, da ein schönes Stichwort. Ich habe heute Hörerpost bekommen zu unserer letzten Episode, als du dann oder als wir beide da so uns durch unsere Leseszenen, also ich habe mich durchgestammelt, du hast sie wunderbar vorgetragen, die deine. Dann kam die Stimme und ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr nicht Christian euren Roman dann auch als Hörbuch einsprechen lasst. Also explizit nur Christian. Das zum Thema.
Ja, sag's naja, nur. Also ich habe ja gerade jetzt Anfang Oktober auch wieder ein von mir selbst produziertes und eingelesenes Hörbuch in den Shops. Weil ich ja, naja, ich bin, irgendwann habe ich, das war ja letztes Jahr, habe ich eigentlich mehr so als Hobbyprojekt mal überlegt, ob ich meinen Debütroman einfach mal vertonen könnte, weil es ja viele Leute gibt, die eben mich gerne lesen hören. Und ja, auch das hat mir erstens so viel Spaß gemacht und hat zweitens auch viel positives Feedback gegeben, dass ich dann mir gesagt habe, okay, das Ding hat ja noch einen zweiten Teil, da musste den wohl auch noch irgendwie lesen. Und ja, das habe ich dann irgendwann jetzt so Anfang des Jahres gemacht und dann braucht es aber, bis es in die Shops kommt, immer so ewig lange, sodass ich das schon vollkommen vergessen hatte und mich dann quasi eine Hörerin drauf aufmerksam gemacht hat durch eine Story bei Instagram und ich mir dann dachte, oh ja, stimmt, da war was.
Ja, da muss ich unbedingt mal schauen, weil ich gehöre definitiv zu den Leuten, die dich gerne lesen hören.
Ja, dann hättest du gleich zwei Bücher, die du nacheinander hier reinziehen kannst. Bad Boy 1 und 2 sind jetzt also beide vertont.
Dann werden wir das
passt
doch
ja dann
mal
eigentlich so zu Ende Oktober, oder? So zu Halloween.
Passt durchaus, ja, genau. Ja.
Sehr schön.
Ja, ja, und werden wir beide Bücher auch noch in die Shownotes packen.
Sehr
Christian.
Gerne.
Ja. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, ob du ansonsten du vielleicht noch einen Lese- oder Hörtipp hast, aber du hast ja jetzt schon.
Ja, gut, das war jetzt Zufall. Ansonsten kann ich jetzt bloß sagen, zum Thema Current Read ist es so, ich höre auch eben Hörbücher hauptsächlich und habe mir jetzt tatsächlich die Gerion Rath-Reihe mal so von Anfang gegeben. Bin jetzt inzwischen immer noch nicht fertig, weil das sind ja auch immer jeweils so 17, 18 Stunden pro Buch und ich komme ja auch nicht ständig zu und bin jetzt inzwischen beim 6. oder 7. Fall. Also Gerion Rath, wohlgemerkt, ist für die Leute, die es bisher noch nicht miteinander in Verbindung bringen konnten. Das sind die, also ein paar der Bücher sind Vorlagen für Babylon Berlin. Und ja, jetzt gibt's ja gerade wieder eine aktuelle Staffel bei Wow oder Sky oder wie auch immer das heißt, die ich mir jetzt noch nicht reingezogen habe. Und die basiert ja auf einem Buch, was ich gerade gehört habe. Und ich stelle fest, wenn man jetzt so wirklich am Stück die Dinger hört, dann ist es einerseits ganz cool, also so bingen sozusagen. Andererseits neige ich inzwischen auch dazu, gewisse Marotten der Protagonisten, die, wenn man so ein einzelnes Buch hört, ja, die sind halt so, kann man denken, die fangen jetzt an, mich so zu nerven, dass ich schon am Überlegen bin, ob ich mal eine Pause mache. Ja, und das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die würde ich gerne mal von euch da draußen wissen, für den Fall, dass ihr uns ja das mal auf dem einen oder anderen Kanal zur Verfügung stellen wollen würdet. Habt ihr sowas auch schon erlebt oder macht ihr sowas, dass ihr euch im Zweifelsfall Buchreihen, die als Hörbuch vorhanden sind, wirklich mal in direkter Folge anhört? Und was macht das mit euch? Macht das euch Spaß oder merkt ihr relativ schnell, ihr braucht Pausen? Schreibt's uns gerne.
Ich kann es auch beantworten für mich.
Ja, sag mal.
Mit einem klaren Ja, ich mache das ganz oft. Ich finde das super.
Ja, okay.
Aber also, was heißt, ich mach's
ja
ganz,
nicht.
Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht alle, ich weiß. Aber es schreibt ja doch sowieso wieder keiner. Oder dann, wenn dann nur, um zu schreiben, dass sie eigentlich nur dich hören wollen.
Manu.
Okay. Nein, kleiner Scherz. Also ich weiß, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ihr seid die Besten und ich, das stimmt ja auch nicht, ihr schreibt uns ja dann doch immer regelmäßig. Also sagt gerne, ob ihr Hörbuch reinbinscht, so wie ich es tue, und der Christian offensichtlich.
Ja.
Yep. Ich hätte übrigens jetzt auch noch einen Hörbuchtipp. Jetzt fällt mir ein, siehste. Ich könnte noch einen Hörbuchtipp. Ich höre das, was ich im Moment höre, das ist aber wirklich sehr lustig. Das ist eher so für Kinder, aber entspricht ja meinem kindlichen Gemüt, glaube ich. Das ist Ghost Sitter von,
Tommy Grabweis. Ja, ja. Richtig, der ist ja. Cool. Ja.
Ja, das ist wirklich sehr witzig, weil das ist tatsächlich wie ein Hörspiel eingesprochen, also wirklich mit verteilten Rollen, unterschiedliche Schauspieler und Soundeffekten. Es ist wirklich so zauberhaft und es wird zwischendrin gesungen und es ist total lustig. Ah, und also es ist wirklich wahnsinnig lustig. Und es ist ja. Also ein minimal bisschen gruselig, aber gerade so, dass ich es noch gut aushalten kann. Ist halt auch für Kinder, deswegen überfordert mich dann auch nicht.
Geht gerade noch.
Sehr gut, sehr gut.
Gerade noch, genau.
Ja, siehst du, dann haben wir ja schon einen richtigen Stapel, den wir heute so verlinken können, wa?
Aber absolut, da muss ich schon wieder Links raussuchen ohne Ende, bis mir die Finger bluten.
Naja. Ja, und wir haben es sowas von locker geschafft, die Stunde wieder rumzukriegen. Ja, sehr cool.
Das ging ja schnell.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor der Buchmesse.
Absolut.
Danke, dass ich da sein durfte. Ich habe mich total gefreut.
Ja, und wir uns auch, also, ja.
Total.
Ich mach ja so ein bisschen Messe-Vorgefühl schon mal.
Ja.
Genau. Ja, und ich würde mal sagen, wir greifen uns jetzt jeder noch unseren letzten Whisky und setzen uns draußen auf die Veranda und gucken der noch nicht ganz untergegangenen Sonne zu, während sie eben genau dieses tut. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss. Ciao. Tschüss.